So, liebe Zuschauer, zum dritten Mal. Mein Thema heute ist Gesellschaftsvergleich am Beispiel Deutschland und Japans aus soziologischer Sicht allerdings. Die Soziologie ist von Anfang an eine gesellschaftsvergleichende Wissenschaft gewesen und bleibt so. Also die Soziologie wurde geboren in der Übergang der 19. zu 20. Jahrhundert. Es fasste sich zunächst mit der großen Transformation von feudaler, traditioneller Gesellschaften zu moderner Gesellschaften. Und die Klassiker der Soziologie lebte, erlebte und schrieb über die oft konzeptionell sehr unterschiedlich erfasste Transformation zu einer rationalen, kapitalistischen, zivilisierten, organischen Gesellschaft. Hauptthema, die Werke von Klassikern wie Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, waren zunächst westeuropäische und nordamerikanische Entwicklungen. Japan aber schon in diese früheren Jahren der soziologischen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Gesellschaften, besonders bei Max Weber, war öfter in der theoretischen und historischen Auseinandersetzung mit der Modernität als wichtiger nicht-europäischer Fall mit einbezogen. Meine Betonung heute wird aber nicht auf der soziologischen Vorvätern liegen, sondern möchte ich mit der gegenwärtigen Gesellschaftsvergleich mich beschäftigen, die sicherlich sich sehr intensiv auch mit den Theorien und Methodologien, die erstmal mit den Klassikern gegründet wurden, beschäftigen, aber trotzdem sich weiterentwickelt haben, in eine neue Debatte über die Rolle und Bedeutung der Gesellschaftsvergleich für sozialwissenschaftliche und regionalwissenschaftliche Forschung werden die historisch vergleichende Soziologie besonders hervorgehoben. Und das ist aus guter methodologischer sowie aus theoretischer Gründe. Beginnend in den 1960er Jahrzehnten entwickelte sich eine erste neue Welle von Gesellschaftsvergleich, von Studien, die sehr offensiv und im Gegensatz zu einer Soziologie, die der Soziologe Charles Tilly als zeitlos und raumlos nannte, ihre Forschung betrieben haben. Das war allerdings im Gegensatz zu den Modernisierungstheorien, einige von Ihnen werden das schon wissen, im Kern versuchte die Modernisierungstheorien alle Entwicklungen zu moderne Gesellschaften als einheitlich und konvergent zu betrachten. Und die Hauptunterschiede zwischen Weltgesellschaften waren dann zwischen traditioneller und moderner. Und Sie können schon raten, wo Japan verlangte. In so einer Ansicht war Japan sehr oft einfach als traditionelle Gesellschaft betrachtet, währenddem die Gesellschaften in Europa, also bei manchen schon als sehr modern, bei anderen als irgendwie in der Mitte und den USA als bereits angekommen in der Moderne. Diese Ansicht der Modernisierungstheorie war nicht nur eine wissenschaftliche Ansicht, es hat auch die amerikanische Außenpolitik beeinflusst. Es hat auch die Entwicklung der Regionalstudien, also ob es über Ostasien oder Afrika oder Lateinamerika war, besonders in der amerikanischen Sozialwissenschaft sehr beeinflusst. Als Gegensatz zu der Modernisierungstheorie der Nachkriegszeit, also der 50er Jahren, waren die Modernisierungstheorie sehr, sehr wichtig, betonte die erste Welle der historischen vergleichenden Soziologie die divergente Wege in der Moderne, dass alle Modernisierungsprozesse doch nicht einheitlich verlaufen, sondern sehr unterschiedlich und sehr divergent. Eine sehr wichtige Studie ist die Studie von Barrington Moore, und da werde ich heute mein Beispiel auch nehmen. Sein Buch heißt Soziale Ursprünge von Diktatur und Demokratie. Und Moore in dieses Buch hat auch die Absicht ganz eindeutig abgelehnt, dass man einfach ostasiatische Länder als irgendwie traditionell oder nicht vergleichbar mit dem Westen betrachten soll. Auch eine andere sehr wichtige Persönlichkeit, Reinhard Bendix, hat behauptet, dass Modernisierungsprozesse immer eine Umwandlung sowie Übertragung von traditionellen Deutungsmuster und sozialen Gebilde beinhaltet. Das heißt, dass jede moderne Gesellschaft eine Mischung ist zwischen traditionellen Elementen und modernen Elementen. Obwohl die erste Welle der Gesellschaftsvergleich hauptsächlich mit westeuropäischen Modernisierungsprozessen beschäftigten, wurden ostasiatische Länder sowie in manche klassische soziologische Texte auch mitverglichen und in der Theoriebildung auch mit einbezogen. Und hier ging es nicht einfach darum, Theorien des Westens mal auf ostasiatische Länder anzuwenden. Das ist eine Ansicht, den man immer noch leider in der Regionalwissenschaften finden, wo Regionalwissenschaftler versuchen, innerhalb dem Disziplinfächer einen Standpunkt zu finden, auf der Art und Weise, wir können eine andere Sprache, wir kennen ein anderes Land, wir nehmen diese Theorie, die für Deutschland gilt, und guck mal, ob es Individualismus zum Beispiel auch in China gibt. Das ist nicht der Sinn dieser ersten Welle nach dem Zweiten Weltkrieg der vergleichenden Soziologie, sondern durch theoriegeleitete historische Vergleiche, Theorien, die für Ostasien und für Westeuropa gleichrangig gelten. Das heißt, dass Studien über Ostasien beitragen sollten zu der Theoriebildung und nicht nur zu der Theorieanwendung. Das ist vielleicht einfacher, hört sich einfacher an, als es eigentlich ist. Also es heißt, dass man eigentlich, um theoriegeleitet und historisch zu arbeiten, muss man praktisch einen mittleren Standpunkt nehmen zwischen allgemeiner Theorie auf der anderen Seite und auf der anderen Seite sehr spezifische historische Ereignisse. Nehmen wir an dieser Stelle ein Beispiel, und wie schon angekündigt, wird mein Beispiel von Barrington Moores klassischer Buch sein. Moore hat eindeutig den Ansicht abgelehnt, dass es nur eine Wege in der Moderne gibt, praktisch stufenweise von sehr traditionellen zu sehr modernen Gesellschaften. Er hat drei verschiedene Wege durch sehr fundierte, dezidierte historische Analyse entwickelt. Diese drei Wege waren die demokratischen Wege, und da waren die Fälle England, Frankreich und die Vereinigten Staaten sehr wichtig. Er hat das auch, aber tendenziell wenigstens in Auseinandersetzungen mit Indien gebracht. Es gab eine kommunistische Wege, da ging es nicht nur um Russland und osteuropäische Länder, sondern auch um China. Und es gab einen konservativen Weg. Und hier waren Japan und Deutschland in praktisch einen Typus von Modernisierung zusammengebracht. Die Fälle Deutschland und Japan unterscheiden sich von den anderen Wegen in die Moderne, besonders die demokratischen Wege in die Moderne entlang, einige kritische Entwicklungen. Ich werde nicht in Detail gehen, ich werde eher die beschreiben. Also für Moore war es sehr wichtig, zum Beispiel, ob es eine bestimmte gesellschaftliche Nähe gegeben hat zwischen einer monarchischen Elite und einer grundbesitzenden Oberschicht. Es war für ihn sehr wichtig, ob die Agrarwirtschaft kommerzialisiert wurde, ob ein städtisches Bürgertum sich entwickelt hat und ob es eine hierarchische oder eher integrative Beziehung zwischen Oberschichten und Unterschichten gegeben hat. Also der Historiker Jürgen Kocher hat diese Punkte auch für Deutschland zusammengefasst, als in der deutschen Entwicklung einen Überschuss an Hierarchie, die auch im Fall von Japan vorhanden war und in modernen Gesellschaftsformen mit übergetragen wurde. Solche Werken wie Moores sind allerdings, das ist schon ein Werk von den 60er Jahren, sehr kritisiert, nicht zuletzt von Historikern und Regionalwissenschaftlern. Solche Versuche, Typen zu bilden und Theorien aus Gesellschaftsvergleich zu verallgemeinen, wird natürlich sehr oft zu kurz kommen für Regionalwissenschaftler und Historiker, aber erstmal auch aus der Sicht der allgemeinen Soziologie. Hier kommt oft die Kritik, dass man viel zu viele Details in die Analyse bringt und dass es am Ende keinen eindeutigen Beitrag zu theoretischen Entwicklungen gibt. Ich muss auch jetzt eine meiner zwei Fächer auch kritisieren, den Regionalwissenschaften. Sehr oft gibt einfach auf den Versuch, Theorien zu bilden und geht dann doch sehr oft in sehr deskriptive Arten von Analyse, die, wo es wirklich dann in der Tat sehr schwierig zu sehen ist, was für ein theoretischer Beitrag oder verallgemeinbarer Beitrag es geben kann. Aus der Sicht der Regionalstudien und Geschichte aber wird Versuche wie Moores auch kritisiert, weil die Geschichte einfach zu kurz kommt. Das ist eine Geschichte, die mit breiten Pinselstrichen gemalt wird. Es beruht sehr oft auf sekundäre Quellen. Es ist keine primäre historische Forschung und oft gibt es keine adäquate Auseinandersetzung mit Details oder es gibt viele Fehler. Also meine Kollegen in der Sinologie kritisieren die Werke von Moore sehr heftiger, viel heftiger, als wir in die Japanologie das tun. Anscheinend hat er viel mehr falsch da geschrieben als ihr im Fall Japan. Und in beiden Fällen hat er natürlich die Sprachen nicht beherrscht. Er hat sich auf Quellen auf Englisch beruht. In der Tat aber zeigt diese gegenseitige Kritik, dass historisch vergleichende Soziologie doch sehr schwierig ist, weil es verlangt, dass man gleichzeitig einen Stand der theoretischen Forschung beherrscht und auch historisch arbeiten und schreiben und denken kann. Es ist dieser mittlere Standpunkt, den man nehmen muss zwischen das Allgemeine und spezifische Theorie und Geschichte, ist in der Tat sehr schwierig. Zum Schluss will ich behaupten, dass wir in Duisburg durch bestimmte Studienprogramme versuchen, diesen mittleren Standpunkt doch zu fördern. Zwei Aspekte einer methodischen Herangehensweise unterstützen aber diese Gratwanderungen, die es geben muss. Und das ist eine Gratwanderung, die es auch geben muss, wenn Regionalwissenschaftler und Methodendiszipline wie Politik, Wissenschaft und Soziologie eigentlich in Gespräch miteinander kommen sollen. Aus der Seite der Theorie ist diese Gratwanderung ermöglicht durch den Versuch, Theorie nicht auf eine sehr allgemeine Ebene zu entwickeln, sondern auf einen mittleren Rang zu entwickeln. Und es gibt kein besseres Beispiel als die soziologische Methodologie von Max Weber, das heißt Typen bilden und auf ideale Art und Weise und reale Art und Weise und immer diese zwei konzeptionelle und historische Ebene miteinander ständig zu vergleichen. Es involviert aber auch eine bestimmte historische Verständnis. Also auch wenn man als vergleichende Gesellschaft Forscher keine historische Forschung selber mal betreiben kann, weil man einfach immer im Dialog mit dem Theorie kommen muss und nicht die Zeitaufwand nehmen kann, zum Beispiel lange Zeit in Archiv zu verbringen oder einfach die methodische Kenntnisse nicht hat, kann man trotzdem versuchen, im Gegensatz zu einer zeitlosen und raumlosen Soziologie den Kontext in seine historische und räumliche Reichhalt mit zu betrachten. Und das heißt dann auch, dass man Sprachen lernen muss, dass man Zeit in den Ländern verbringen muss, dass man qualitativ und ethnografisch auch arbeiten muss. Ich will jetzt zusammenfassen, ich hatte eigentlich heute sehr wenig über den Japan- und Deutschland-Vergleich an sich gebracht. Es gibt andere Beispiele aus denen, was ich gebracht habe, aber diese Beispiele sind wichtig, weil die zeigen, dass Entwicklungen in zwei sehr unterschiedliche Weltregionen aus soziologischer Sicht doch miteinander verglichen werden kann und sollen. Und zweitens, dass es nicht nur Unterschiede zu entdecken sind, aber auch Ähnlichkeiten. Und gerade in diesem Bereich Japan-Deutschland-Vergleich gibt es zwei andere Beispiele, die ich gern mal hier vorführen würde. Eine kommt aus der sogenannten vergleichenden Kapitalismusforschung, was eher ein Bereich der Politikökonomie ist. Und da wird Japan und Deutschland oft als Zugehörige eine gleiche Familie der Kapitalismus zugeordnet, die nicht liberale Art ist. Und da geht die historische Forschung darum, zu zeigen, wie Aspekte einer Liberalisierung in der 19. Jahrhundert wirklich ganz direkt abgelehnt wurde von Eliten in Japan und Deutschland und halt regulierende Instanzen entwickeln wurden, die versuchen, eine freie Marktwirtschaft eigentlich sozial zu gestalten. Eine zweite oder dritte Beispiel kommt aus der Geschlechterforschung und jetzt ist das ein sehr neues Feld, wo Geschlechterbeziehungen in verschiedene Weltregionen und Länder verglichen wird. Und da hat man wieder mal den These, dass Deutschland und Japan sehr ähnlich sind, weil in beiden Ländern in der Nachkriegszeit gab es Institutionen, die einen negativen Anreiz geschaffen haben für die Beschäftigung von Frauen. Das sind Institutionen, die jetzt allerdings in das Tagesthemen und Tagespresse täglich zu folgen sind. Das hat damit zu tun mit Sachen wie Steuergesetze, die das Zuhausebleiben von Frauen begünstigen oder fehlende Krippenplätze, die es forcieren, dass einer Partner zu Hause bleibt, um die Kinder zu sorgen. Also das sind zwei weitere Beispiele, die nochmals Japan und Deutschland zusammenbringen. Also für mich als praktisch Ausländer in Deutschland ist das auch immer sehr wichtig zu betonen, weil ich finde, die Tendenz hier ist oft, Japan als eine ganz ferne und ganz andere Land zu betrachten. Aber als ich erstmal war ich in Deutschland und dann bin ich nach Japan gegangen und dann wieder nach Deutschland. Und Deutschland habe ich erlebt in vielen Hinsichten als genauso hierarchisch und konservativ und traditionell in manchen Elemente wie Japan. Was wir in Duisburg machen, und hier in Duisburg meine ich in den Sozialwissenschaften und in der Ostasien-Regionalstudien, ist etwas, was wirklich sehr einmalig ist in Deutschland und auch nicht so oft zu finden ist in anderen Ländern. Und das ist genau diese Art von theoriegeleitete, vergleichende Forschung zu ermöglichen in unsere Studienprogramme. Das passiert wenig auf der Ebene des BAs in den Sozialwissenschaften, da lernt man hauptsächlich eine Disziplinmethode, aber auf der Ebene der MA, in meinem Bereich, haben wir einen Schwerpunkt im Gesellschaftsvergleich, wo wir genau diese historisch vergleichende Theorien und Methoden lehren, sodass Studierende von verschiedenen Regionalkenntnisse eigentlich diese vergleichende Art Theorie geleitet historisch Arbeit machen können. Gleichzeitig in den Regionalstudien machen wir das so, dass die Studenten, und das ist ein englischsprachiges Angebot, eigentlich erstmal eine Disziplinmethoden lernen muss. Also wir haben kein BA in Contemporary East Asian Studies, wir haben nur ein MA in diesem Feld. Und wir nehmen Politikwissenschaftler, Ökonomen, Soziologen auf, auch wenn sie weniger Sprachkenntnisse haben. Und neben Sprache wird dann die Regionalwissenschaft in seine historische und vergleichende Breite gelehrt. Durch diese Maßnahmen versuchen wir auch vorbereitend auf Promotionsstudiengänge, die junge Wissenschaftler die Möglichkeit geben, diesen mittleren Standpunkt, die ich genannt habe, aufzunehmen in eine historisch vergleichende Gesellschaftsforschung. So, ich bin jetzt am Ende. Ich hoffe, dass ich mein Feld der Gesellschaftsvergleich kurz und prägnant schildern könnte, trotz dreimal Versuche am Anfang, und dass Sie auch eine Einsicht haben in unser Studienprogramm hier in Duisburg und wie wir versuchen, dass hier dieser mittlere Standpunkt zwischen Theorie und Geschichte zu finden. Dankeschön.